Megidi Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEOpresso. Mein Name ist Björn Darko und heute spreche ich mit Johannes Sommer über das Thema, was derzeit im digitalen Marketing und überall im Internet durchs Dorf getrieben wird. ChatGPT, AI. Johannes ist CEO von Retresco, also ein Anbieter einer AI-Lösung. 10 Jahre schon am Markt, eine Software-as-a-Service-Lösung, die über NLG, also Natural Language Generation, Content-Automatisierung anbietet. Schon mit integrierter GPT-3-Assistenz, Mehrsprachigkeit, Webseiten, Produkttexte im E-Commerce und im Publishing anbietet. Johannes war zuvor Leiter digitale Medien der Südwestpresse. Moin Johannes, schön, dass du da bist.
Moin Björn, ganz vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, wir haben es ja eingangs schon gesagt, also es ist ja gerade das große Thema, ne? Und es scheint ja irgendwie AI wie auf einmal aus wie so ein Pilz aus dem Boden geschossen zu sein. Dabei arbeiten ja auch andere schon seit Jahren eigentlich mit AI an so bestimmten Lösungen. Deswegen ist es im Prinzip einfach nichts Neues. Und um diesen Hype mal ein bisschen einzufangen, auch mit jemandem, der eigentlich schon seit 10 Jahren an so einer Lösung arbeitet, finde ich mega interessant. Dann haben wir wirklich mal auch Expertenwissen da. Aber die Frage, die mir auf der Zunge brennt, du hast zuvor im Medienhaus gearbeitet, im Publishing gearbeitet und bist dann aus diesem Medienhaus heraus und damit im Prinzip eine AI oder ein Tool, was automatisierte Texterstellung zur Verfügung stellt und damit ja eigentlich auch ein Threat gegenüber Medien oder Journalismus ist. Jetzt wäre ich interessiert an dem Grund, warum du auf die Idee gekommen bist, das zu machen.
Ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal, es gibt Retresco schon 15 Jahre sogar. Und ich war tatsächlich Retresco-Kunde. Ich bin dann irgendwie gewechselt. Ich bin reingewechselt. Ich war Retresco-Kunde und habe damals tatsächlich ein Tool eingekauft zur Verschlagwortung von Content. Und das war zu dem Zeitpunkt ein wahnsinnig aufregendes Thema, weil das bis dahin händisch gemacht wurde. Und und dann kam mir so in Gespräche, was man noch alles so machen kann in Verlagshäusern und Medienhäusern, was im Moment Menschen machen. Und das hat mich wahnsinnig interessiert und angetriggert. Und dann habe ich quasi die Seiten gewechselt vom Einkäufer zum Anbieter. Und seitdem entwickeln wir viele Dinge, die irgendwas mit Automatisierung von Content, Sprache und so weiter zu tun.
Ja, und wir sehen ja auch gerade ich habe es schon eingehend gesagt, machst du LinkedIn auf, machst du Instagram auf, machst du Facebook auf, überall ChatGPT, überall AI. Es ist gerade sehr, sehr viel Wirbel um AI, auch wenn es ja eigentlich nichts Neues ist. Ne? Und wie gesagt, ihr arbeitet ja schon seit 10 oder sogar 15 Jahren schon an der Lösung, die auch AI auf AI-Technologie sich stützt. Kannst du uns einen groben Überblick geben, wie der Markt für Generative AI, so nennt man es dann ja momentan, aussieht?
Naja, also ich glaube, im Moment sind die Tools, die da sind, oder die Anbieter, die ihre Software auf den Markt kippen, das sind schon natürlich die maßgeblichen. Und was sie geschafft haben, ist, sie haben es eben anfassbar gemacht, erlebbar. Bis jetzt war KI so ein Schlagwort, das für alles Mögliche benutzt wurde und keiner konnte so richtig greifen, was es macht. Und es wurde auch viel Schindluder damit getrieben und es verstehen immer noch wenig Leute, was es eigentlich macht, aber man kann auf einmal es erleben und das ist eigentlich das Spannende. Und natürlich ist OpenAI dazu mit einer Marketingmaschine angetreten, die seinesgleichen sucht und das muss man sagen, ist eine perfekte Geschichte. Was passiert, und das ist für uns auch wahnsinnig spannend, ist, dass es jetzt einen Auftrieb gibt. Also sowohl in der Entwicklung von Open-Source-Lösungen. Das heißt, jetzt geht eigentlich dieses Spiel erst los. Und man muss auch nochmal sagen, um es einzuordnen, das, was OpenAI mit GPT-3 gemacht hat, ist schon ein enormer Sprung dessen, was es kann. Und wir beschäftigen uns richtigerweise, wir haben auch GPT-2 und One und so weiter uns natürlich immer angeguckt und haben damit rumgespielt und haben geguckt, können wir es für uns nutzbar machen und was kann es nicht. Und das ist ein Paradigmenwechsel, was mit GPT-3 dann irgendwie passiert ist und möglich ist. Und alles darum rum und wie schnell das den Markt befeuert und wie sieht man eben an der Bildgenerierung zum Beispiel. Ja, DALL-E war irgendwie auf einmal da und jetzt ist Stable Diffusion da und auf einmal arbeiten Leute damit und es kommen neue Anbieter, es gibt Open-Source-Bestrebungen in allen möglichen Richtungen, so dass es, glaube ich, jetzt auf einmal im Mainstream angekommen ist und sicherlich jetzt auch nutzbar gemacht wird für Business-Kontext. Das allerdings fehlt in vielen Stellen.
Ja, da würde ich jetzt gerne drauf eingehen. Also Kai Spriestersbach hat im letzten SEOpresso-Podcast, haben wir auch darüber gesprochen, hat er gesagt, dass OpenAI oder ChatGPT jetzt das erste Mal ist, dass es so eine unterschwellige Eintrittsbarriere gibt und Menschen sich das vorstellen können und Menschen damit arbeiten können und da wirklich auch ja einfach nutzbar für den Massenmarkt sozusagen zur Verfügung gestellt wird. Siehst du bestimmte innovative Use Cases jetzt für Businesses, die konkret mit diesen AI-Technologien nutzbar gemacht werden können?
Das ist eine, finde ich, die ganz großartige Frage, die sich gerade stellt, weil was wir jetzt sehen, das habt ihr im letzten Podcast auch schon behandelt, aber ich finde, man kann es noch so verstärken, es wird wahnsinnig überschätzt, was es kann. Und es wird vor allen Dingen unterschätzt, was es bedeutet, es für Business nutzbar zu machen. Jeder von uns, und das sieht man ja auch auf LinkedIn und überall, kann prompten. Und dann können wir uns erzählen, was wir Tolles gemacht haben und was auch nicht ging und warum das vielleicht gut oder blöd ist. Aber das ist ja noch weit weg von Business. Es gibt ja große Fragen. OpenAI ist eine amerikanische Firma. Das hat das ganze Internet abgegrast, ohne jemanden zu fragen, um das zu bauen, was es baut. Wenn ich einen Prompt schreibe, wenn ich Daten dagegen werfe, ist es naiv zu glauben, dass das nicht benutzt wird. Es ist eine große Blackbox, woher kommen die Antworten, was ist reales Wissen und so weiter. Das heißt, für einen Business Case habe ich natürlich so ein paar, Guardrails, die ich einhalten muss. Datenschutz, ich muss Wahrheit finden. Und da setzen ehrlicherweise Firmen wie wir, glaube ich, jetzt an, die lange damit gearbeitet haben, Unternehmen dabei zu unterstützen, wie kann ich diese Lösungen überhaupt oder das, was jetzt da ist, überhaupt anwendbar machen. Und es gibt natürlich viele Business Cases, die man sich vorstellen kann. Ich kann von denen reden, wo wir sehr nah dran sind, wenn es um Textgenerierung geht. Ich kann natürlich im Agenturbusiness oder auch im Corporate Business kann ich auf einmal Kreativität oder kreative Prozesse ersetzen und brauche jetzt eben noch zusätzliche Bauteile, dass ich die skalieren kann, zum Beispiel, dass ich skalieren Text mache oder dass, wenn ich Bildgenerierung nutze und ich im, dann reicht es natürlich nicht, dass ich ein Bild von der Pizza irgendwie machen kann, sondern wenn ich meine Pizza zeigen will, dann muss das Bild schon relativ genau sein. Und um sowas sicherzustellen, musst du auf das, was jetzt so Mainstream-artig hochploppt, Sachen draufsetzen, andere Software drauflegen und es verwertbar zu machen. Und das machen dann, glaube ich, Companies wie wir und in all den Bereichen, woraus dann die Use Cases entstehen. Es gibt 2, 3 Use Cases, wo Kunden von uns dran arbeiten, wo ich Einblick habe, die ich sehe. Aber ich finde die Frage deshalb so spannend, weil der Hype, der jetzt entstanden ist, was alles geht, hat eigentlich noch keine Business-Komponente. Ich glaube, wo es spannend wird, ist Marketing. Also ich kann im Marketing, im Agenturbusiness sicherlich diese ganzen Texterstellungsprozesse, das wird ein anderes Spiel. Man sieht das in dieser ganzen conversational Fragestellung, also Conversational AI, Chatbots. Ich glaube, das sind Business Cases, die sind real. Da ist ein großer Change. Und ich glaube auch im einfachen Coding sind sehr viele tatsächliche Business Cases da. Ich kann sehr viel einfacher coden und so weiter und kann das nutzbar machen für mich. Das sind so die 3 Bereiche, wo ich glaube, der größte unmittelbare Business Impact im Moment zu sehen.
Ja, ich finde, du hast einen ganz spannenden Punkt genannt, und zwar, wir arbeiten ja in einem Business, ne? Das heißt, das ist umsatzabhängig, wir müssen Gehälter bezahlen, es ist Menschenleben abhängig im Sinne von, können die weiter ihren Job nachgehen und so weiter. Und eine große Frage ist ja noch gar nicht geklärt, und das ist das ganze Thema Copyright, ne? Wie du es ja vorhin gesagt hast, ich meine, OpenAI bedient sich halt am gesamten Internet oder zumindest einen Teil davon, um eine Datenbank aufzubauen. Es gab jetzt einen spannenden Case in den USA, wo war es Getty Images, Stable Diffusion verklagt hat, weil sie zu millionenfach deren Bilder genutzt haben, um ihre AI zu trainieren. Ne? Wenn wir jetzt alle anfangen, irgendwie Texte von ChatGPT zu nutzen, die alle basieren auf einem bestimmten Datenset und sich ja nicht großartig verändern werden. Also wenn du dieselben Prompt schreibst, kriegst du vielleicht einen anderen Satzbau, aber sinngemäß ist ja das Gleiche, weil es halt derselbe Background ist. Wo ist da die Copyright-Regelung? Und wenn jetzt irgendwie hunderttausende, Millionen Businesses anfangen, Texte basierend auf dem irgendwie auf ihre Webseite zu packen oder Bilder zu benutzen, die irgendwie über Getty Images trainiert worden sind, so, dann gibt's natürlich einen riesen Copyright-Case und das kann man natürlich nicht riskieren, zumal ja große professionelle Unternehmen ja auch mit Legal-Abteilungen arbeiten und ich glaube, die würden im derzeitigen Stand, würden sie nie sagen, okay, volle Schotten auf, let's go, lass uns das machen, oder?
Richtig, also in beide Richtungen. Das eine ist, worauf basiert all das, worauf es trainiert ist, also das Getty-Image-Beispiel ist genau der erste Case, wo jemand klagt und das zweite ist, das kann ich aus der realen Praxis, kann man es sehr anfassbar machen, wenn wir Produkttexte automatisch schreiben für einen Kunden von uns, ist das allererste, was der von uns will, bevor er uns einen Datensatz gibt, ein NDA zu unterschreiben. Na, weil er sagt, oh, und das sind Produktdaten. Ja, also in häufigen Fällen steht da jetzt nichts drin. Wenn ich jetzt in meinem Business all meinen Copywritern oder all meinen Marketing-Schreibern einen OpenAI, also einen GPT-3-Zugang gebe und sage, schreibt mal jetzt eure Produktbeschreibungen darauf, mit wem mache ich dann den NDA? Also so, ich gebe auch meine Unternehmensdaten rein und ich kann sagen, das ist jetzt schon ein realer Case, dass wir Kunden haben oder dass es Unternehmen gibt, die sagen, ich würde das gerne nutzen, aber ich kann es gar nicht nutzen, weil ich habe ein riesen Issue. Also sowohl worauf basieren die Modelle, als auch wo gebe ich meine Modelle rein. Das sind alles lösbare Probleme, to be honest. Aber das ist natürlich jetzt erstmal, um Business zu machen, genau wie du sagst. Es stellen sich im Business-Kontext ganz andere Fragen, als wenn ich einfach mal einen netten Prompt schreibe und mich freue, dass da was Gutes bei rauskommt.
Du hast es vorhin schon ein bisschen angerissen. Du siehst Use Cases vor allen Dingen im Marketing. Kursiert ja auch immer dieses ChatGPT oder OpenAI oder AI an sich ist ein Jobkiller. Und wir haben ja viele Anwendungsfälle. Der Norman Nielsen hat das auf dem OMKB mal richtig gesagt. Also wir haben irgendwie Text-to-Speech, Text-to-Text, Text-to-Image. Also du kannst relativ viel mit Sprache schon generieren, was du hast. Siehst du denn AI auf dem Level vielleicht auf einem niedriger schwelleren Jobmarkt vielleicht als Bedrohung, sagen wir mal in der Assistenz, wenn es um E-Mails schreiben geht, wenn es um Terminfindung geht, wenn es um darum geht, irgendwie Webseitentexte zu schreiben oder Bilder auf eine Seite zu bringen, solche Sachen?
Also im niedrigschwelligen Marketing-Texten ist das mit Sicherheit eine Bedrohung für alle, die damit ihr Geld gerade verdienen. Also alles, was deskriptive Beschreibungen von Dingen sind, dazu brauche ich wahrscheinlich zukünftig keinen Menschen mehr, weil die Fähigkeit, in Sprache auszudrücken, so gut ist, dass man das nicht braucht. Ehrlicherweise auch ganz ohne KI gibt es Lösungen, die aus meiner Sicht bessere, banale SEO-Texte schreiben, als es Menschen tun, weil sie es fehlerfrei machen, weil sie es kongruent machen, weil sie es kreativer machen. Und da setzt jetzt die KI nochmal eins drauf und beschleunigt das auch. Also ich glaube, das hat sich schon angedeutet und das ist jetzt eigentlich der Schub, der noch gefehlt hat. Also um deine Frage zu beantworten, ja, in den Bereichen wird es sicherlich wird der Mensch durch die Maschine ersetzt. Wie weit das geht, ist eine extrem gute Frage. Ich glaube auch in der Terminfindung, das sind gute Beispiele, Assistenz, das ist wichtig. Also da können wichtige Aufgaben oder Daily Business Aufgaben, woraus der Job besteht, sicherlich auch vereinfacht werden. Wir werden eine Flut an Assistenzsystemen erstmal haben, die uns helfen, idiotische Sachen nicht mehr zu machen. Also jetzt sind wir vielleicht wieder bei der Verschlagwortung eines Redakteurs. Früher haben das die Redakteure händisch gemacht. Das immer muss noch. Heute keiner immer mehr noch. Machen. Es gibt immer noch Häuser, die das händisch machen. Das muss keiner mehr machen. Trotzdem ist der Redakteur nicht weg. Wenn aber mein Job darin besteht, dass ich einfach nur aus Datenblättern ein Produkt beschreibe, was ich noch nie wirklich angefasst und benutzt habe, also keinen Mehrwert biete, dann brauche ich dafür keinen Menschen mehr und diese Jobs werden verschwinden.
Wir haben es ja eingangs gesagt, Retresco ist schon seit 10, 15 Jahren schon am Markt, arbeitet schon lange mit AI und auch mit GPT-3 jetzt als Version und allen vorherigen Versionen. Fühlt ihr euch jetzt durch diesen Hype angegriffen oder spürt ihr tatsächlich ein Momentum auch im Business, dass ihr mehr Anfragen, mehr Leads reinbekommt und mehr irgendwie angefragt wird?
Also es ist für uns eine Riesenchance. Es ist für uns auch ein Paradigmenwechsel, weil wir gucken uns genauso, wie das wahrscheinlich jeder gerade macht, an, wo können wir das, was es kann, nutzbar machen für unsere Kunden, für unseren Businessprozess. Und in der Textgenerierung, bisher war es so, du kriegst Daten und dann musst du einmal anfangen zu texten. Genau das, was wir gerade besprochen haben, was es nicht mehr braucht, braucht es nicht mehr. Bei uns kommt ein Kunde, wo braucht ein Kunde zukünftig eigentlich keinen Texter mehr haben, um automatisch Texte zu produzieren. Weil er muss nicht mehr texten, das macht die KI für ihn und dafür nutzen wir es. Das heißt, wir machen auch unsere Businessprozesse damit besser. Zum einen, zum anderen ermöglicht es auch abseits jetzt von der Textgenerierung uns ganz andere Dinge zu tun. Also wir sind im Moment auch in einem Projekt, wo wir Text-to-Image machen, was wir vorher einfach gar nicht konnten. Dadurch, dass wir aber Leute haben, die sich mit KI auskennen, die programmieren können, die sicherlich auch sehr viel größeren Zugang haben, wie prompte ich eigentlich richtig und verstehen auch, wie sowas funktioniert, können wir Unternehmen helfen. Deshalb glaube ich, ist der größte, also ist es für uns eine große Chance, aber die größte Aufgabe in Unternehmen besteht eigentlich drin, Expertentum aufzubauen. Selber in der Lage sein zu bewerten, was kann es, um dann die richtige Entscheidung zu treffen, was kaufe ich ein oder was kann ich vielleicht sogar auch selber bauen. Und das ist immer bei neuen Technologien so die Predigt, die wir halten. Das ist für uns ein gutes Business. Sie brauchen Companies wie uns, aber sie können auch uns nur beauftragen, wenn sie halbwegs Ahnung haben, wozu kann ich es eigentlich nutzen. Und das ist jetzt gerade, da bewegen wir uns. Es gibt auch eine Selbstüberschätzung von vielen. Jetzt auf einmal, ich kann Prompt schreiben, deshalb kann ich es für mein Business ownen. Ich glaube, das wird sich aufräumen.
Ich habe letztens darüber nachgedacht und ich vergleiche das so ein bisschen mit Core Web Vitals, ne? Also für euch wird sich ja eine ganz andere Zielgruppe auf einmal auftun, weil damals war es auch so, bei den Core Web Vitals war eigentlich immer ein SEO-Thema, irgendwie PageSpeed und so weiter. Und dann hat Google das aber marketingtechnisch so gut gespielt und so stark in die Öffentlichkeit gebracht, dass auf einmal CEOs und Managing Director an die SEOs herangetreten sind. Hier habt ihr das auf der Pfanne. Google sagt, das ist wichtig, ne? Und ich sehe, du korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber ich denke, dass bei euch ja auch ganz viel mit in der Kaufentscheidung eines Tools wie eures ja ein SEO eine Rolle spielt, weil es natürlich um Texte geht und das natürlich wichtig ist. Aber jetzt sozusagen von oben, der Managing Director, der CEO, die Geschäftsführung, Marketingleiter, wer auch immer, auf einer höheren Position, Budget-Owner sozusagen, das weiter runtergibt und sagt, ey, das ist jetzt großes Thema, haben wir das auf der Pfanne, gibt es Anbieter, wen müssen wir anschreiben?
Also du triffst einen Punkt und jetzt, um auch die Downside für unser Business zu sagen, also das ist genau richtig, auf einmal kommt der Manager und sagt, hey, haben wir da was? Wir müssen was machen. Auf der anderen Seite ist es ein Gamechanger, was haben wir vorhin schon gesagt, was OpenAI da macht. Du machst es anfassbar. Und jetzt kommt auf einmal der Manager und hat auch schon mal einen Prompt geschrieben. Und vorher konnten wir unsere Software ganz gut verkaufen, ohne dass irgendjemand diese Software sieht. Und jetzt will sogar der Manager mal bei so einer Produktdemo dabei sein, weil er denkt, oh, wie sieht denn das eigentlich aus? Und das ist für uns neuer Prozess. Wir müssen anders pitchen und anders verkaufen, weil es nicht mehr nur um die Sache geht, sondern auf einmal wollen es alle anfassen. Und natürlich muss man auch ehrlich sein, für uns ändern sich Dinge. Also wir mussten sehr schnell überlegen, was hat das für einen Impact auf unser Business? Wo greift es uns auch an? Wozu braucht es uns jetzt auch einfach nicht mehr? In dem Prozess von skalierbaren Texten zum Beispiel, um dann auch gut abzugrenzen, warum es braucht uns aber dann eben doch noch. Und das war schon auch, also jetzt nicht nur alles wow, aber auch nichts Bedrohliches, sondern eher eine große Chance. Also das ist das, was siegt und das ist auch ganz klar. Es ist ein Paradigmenwechsel und es wird uns alle sehr beschäftigen und da sind wir in einer ganz guten Position.
Ja, du hast gerade schon angesprochen, dass ihr auch gerade dabei seid, irgendwie mit Bildererstellung zu arbeiten. Und ich denke, durch dieses Momentum, du hast es ja gesagt, ist eine ganz große Chance. Und ich sehe das, das ist meine persönliche Meinung, so, dass jetzt natürlich mit der Technologie, die ihr habt, könntet ihr ja noch in andere Bereiche gehen, wie zum Beispiel Bildererstellung, Videoerstellung, was auch immer da Möglichkeiten gibt, um im Prinzip diese gesamte Content-Wertschöpfungskette, nenne ich es mal, jetzt für Unternehmen anzubieten, ne? Zu sagen, hey, ihr kriegt mit uns eine Lösung, wir erstellen euch die Texte, wir erstellen euch die passenden Bilder dazu und wir erstellen euch die passenden Videos dazu. Gibt es da Überlegungen, da aus dieser Texterstellung heraus noch neue Services anzubieten?
Ja, unbedingt und genau die du genannt hast. Also Text zu Image und Text zu Video. Und das passt natürlich auch wahnsinnig gut rein. Also du bist ja eigentlich der perfekte Kunde für uns und du wirst vielleicht bei manchen Produkten sagen, hey, wozu brauche ich da eigentlich noch Text? Gerade im B2C-Kontext stellt sich die Frage, ne? Hat das noch einen Impact auf die Kaufentscheidung? Liest sich wirklich, wenn jemand eine Jeans sucht, noch den Text durch oder brauche ich nicht geile Bilder oder brauche ich nicht eine coole Video-Story, whatsoever? Und to be honest, das war natürlich vorher none of our business. Und mittlerweile würde ich sagen, sollte man sich auf jeden Fall unterhalten, weil wir auch dort was bauen können und was erstellen können und dieselbe Logik benutzen wie für die Texte, um es dann irgendwann skalierbar zu machen. Also ja, für uns ist das die größte Business-Chance nach vorne gedacht, dass wir unser Produktportfolio in dem Bereich auch erweitern können.
Ja, Skalierung ist ein gutes Stichwort für die nächste Frage. Ich würde sagen, jetzt mit ChatGPT ist jetzt eine Content-Skalierung für einen E-Commerce-Shop nicht möglich, ne? Also du kannst ja jetzt nicht irgendwie 10.000 Texte rausziehen oder so, ne? Ich denke, das wird ja noch weiterhin ein Vorteil sein und vielleicht durch das Momentum, was jetzt gerade entsteht, natürlich auch ein Vorteil sein für Retresco oder Tools, die das soweit anbieten. Siehst du das denn in Zukunft vielleicht bedroht, dass die AI ChatGPT so gut wird, dass es auch möglich ist, über einen API-Call irgendwie Tausende von Texte schreiben zu lassen?
Naja, die Frage ist eher, was braucht's dafür? Also nach vorne heraus kann es sein und es wird Softwarelösungen geben. Idealerweise sind wir diejenigen, die basierend auf generativer KI sowas anbieten und bauen und das machen wir im Prinzip auch. Es sind im Moment verschiedene Sachen, die es verhindern, es skalierbar zu machen. Also das eine ist logischerweise, im Moment ist es ein Assistenzsystem. Es hilft mir, ein Produkt zu beschreiben und dann kann ich das nächste beschreiben. Und was wir machen ist, wir bauen es in einem Modell, ne? Also ich benutze die KI, schreibe genau so, beschreib mir einen Schuh und dann benutze ich die KI auch zu sagen, gib mir ganz viele Alternativen, wie ich das noch anders beschreiben kann. Das sind Sachen, die wir jetzt tatsächlich nicht mehr händisch machen müssen oder der Kunde. Aber dann haben wir eben Software, das in ein Modell zu kippen, was mir ermöglicht, 10.000 Produktdatensätze dagegen zu schmeißen und immer eine unique Product Description zu machen. Und dann gibt's also so und in einer hohen Qualität. Also Qualität spricht im Moment dagegen. Dann ist das große zweite Thema, und das ist was jetzt auf absehbare Zeit erstmal nicht gelöst werden kann durch KI, das ist die Richtigkeit dessen, was sie sagt oder der Wahrheitsgehalt, dieses Halluzinieren, und das verhindert ja das Skalieren. Das heißt, wenn ich jetzt 10.000 Texte mit GPT-3 erstelle, setzt es voraus, dass ich alle 10.000 Texte Q&A. Und dieses Problem umschiffen wir, da wir vorne ein Modell bauen und du hinten raus dann skalieren kannst, weil du einfach sicher bist, es wird nur das gesagt, was du sagen willst. Und die KI kann das nicht, oder jetzt in dem Fall generative KI, dieses Problem wird man zumindest Stand heute erstmal nicht lösen können.
Und das haben ja Suchmaschinen wie Google ja auch in den letzten 20 Jahren nicht lösen können, ne?
Exactly. Also ich glaube, da ist der, wenn ich das immer richtig verstehe, die Diskussion braucht es dafür auf einfach einen ganz anderen Ansatz als die gerade genutzt werden. Und das dritte Thema sind Kosten. Selbst würde ich diese beiden Probleme lösen, die gerade genannt sind, ist das dritte Thema, wenn ich 10.000 Texte mit GPT-3 erstelle, habe ich 10.000 Mal irgendwelche Token produziert. Und wenn ich das noch in x Sprachen mache, explodiert mir hinten raus natürlich irgendwie, also die Kosten steigen linear pro Nutzung. Und das ist natürlich, spricht gegen skalierende Automatisierung. Ich benutze ja Automatisierung, dass ich irgendwann einen Skaleneffekt habe und meine Grenzkosten. Also ich kann irgendwann, bin ich automatisch günstiger, als wenn ich es menschlich mache und skaliere meine Produktion. Und die Kosten im Moment wachsen mit der Nutzung dramatisch, auch bei GPT-3 logischerweise. Und wir wissen übrigens auch nicht, gibt es ja die ersten Anbieter, deren Modell alleine auf GPT-3 basiert. Und die wissen jetzt aber auch nicht, wie mache ich mein Pricing, weil morgen könnten die das erhöhen. Deshalb sind wir ja auf dem Standpunkt, bitte guckt euch alle auch noch andere Modelle an, die in den nächsten Monaten raufkommen. Macht euch nicht zu sehr abhängig von GPT-3, weil da ist große Musik drin, glaube ich, und da wird einiges passieren. Wir schielen ehrlicherweise da sehr stark auf Open Source und sind auch recht überzeugt davon, dass das nochmal den Markt verändern wird. Also das ist, so wie es jetzt ist, ein Player, der gerade den Markt aufmischt. Das ist der Anfang. Wie sich das entwickelt, ist, glaube ich, noch komplett offen.
Wie ist denn deine Meinung? Also ich sehe das so ähnlich wie du. Ich glaube, es ist auch ja so ein Clubhouse-Effekt gerade. Und das wird dann irgendwie wieder abnehmen, nachdem alle gesagt haben, okay, irgendwie stößt es dann doch an seine Grenzen. Wenn du jetzt mal so ein Bild malen würdest für die nächsten 2 Jahre, wie würde es aussehen? Was glaubst du, kommt auf uns zu?
Also die... ich finde dieses Clubhouse-Bild geil. Also ich weiß nicht, ob ich in meiner Laufbahn jemals was erlebt habe, was so explosionsartig aufgeploppt ist und wieder verschwunden. Das wird irre, aber das wird uns hier nicht passieren. Weil, jetzt muss man sagen, das hat einen Impact. Und es ist natürlich eine basistechnologisch was möglich, was vorher nicht möglich ist. Es automatisiert Aufgaben, die unserem Hirn vorher vorbehalten waren. Und was passieren wir in den nächsten 2 Jahren, davon bin ich überzeugt, ist, dass wir viele, viele, viele Assistenten sehen. Das, was ja Microsoft wahrscheinlich auch als größten Value aus dieser ganzen Kooperation rausnimmt, die uns helfen, im täglichen Leben Dinge zu tun. Wir werden wahrscheinlich auch Lösungen sehen, die ein echtes Business-Problem in Gänze automatisieren, aber nicht nur basierend auf generativer KI, davon bin ich überzeugt. Und ich glaube, es wird 100% in diesen Bereichen Open-Source-Lösungen geben und Wettbewerb zu OpenAI. Und es wird nicht nur OpenAI und Google sein. Die machen das für ihre Businesses unter sich aus, mit Sicherheit. Aber für uns alle, die es anwenden, sind wir relativ überzeugt davon, dass es Open-Source-Modelle geben wird, auf dem man arbeiten kann.
Wenn ihr Redresco euch mal anschauen wollt, dann geht gerne auf redresco.de. Johannes, ich danke dir für das sehr spannende Gespräch. Es ist auch wirklich gut, das mal von einem Branchenexperten mal irgendwie einzufangen, das ganze Thema. Ich denke, da konnten Zuhörerinnen ordentlich was mitnehmen. Danke dir für deine Zeit. Danke euch fürs Einschalten und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder bei SEO Presso. Ciao.